Schwestern und Brüder, vielleicht geht es vielen so, vielleicht auch nur einigen, ich will mich da nicht ausschließen, aber manch einer denkt, dass doch früher alles so klar war und so einfach. Irgendwie war es nicht so vieldimensional, es waren die Menschen, die sich sehr ähnelten, die genau wussten, was von ihnen erwartet wurde, und irgendwie war doch scheinbar alles gleich, so denken zumindest ganz, ganz viele Menschen. Ein Blick auf die Gemeinde von Korinth, der eben die zweite Lesung, die wir heute gehört haben, gewidmet war. Ein Blick auf diese Gemeinde macht aber deutlich, dass dieses Frühjahr zumindest für diese Ortschaft vor 2000 Jahren in keinster Weise gestimmt hat. Ein buntes, ein lebendiges, vielfältiges Leben, kulturell und religiös, ganz viele Unterschiede. Davon hörten wir in den wenigen Worten, die uns eben gerade vorgetragen wurden. Und in diese Worte hinein und darüber hinaus kann man eben herauslesen, wie viel Unterschiedliches in Korinth an Leben, an Kultur und Religion gewesen sein mag. Die Begegnung mit solchen Unterschiedlichkeiten, die kann total spannend sein, außergewöhnlich, weil man so viel lernen kann, weil es so bunt und lebendig ist. Aber manch einen mag solch eine Vielfalt eben nicht nur neugierig machen, sondern vielleicht sogar auch verunsichern. Und bei der Lektüre der Texte des heutigen Sonntags fiel mir ein kleines Interviewstückchen ein, das im September 2015 über die Bundeskanzlerin Angela Merkel durch den Blätterwald ging. Angela Merkel wurde seinerzeit gefragt, was sie denn jetzt zu tun gedenke, um der großen angeblichen Angst vor Überfremdung und gar vor Islamisierung zu begegnen. Und im ersten Teil der Antwort der Bundeskanzlerin war es relativ typisch, die politischen Dinge in den Blick zu nehmen, Möglichkeiten und Wahrnehmungen aufzuzeichnen. Aber dann wurde es ganz anders. Denn dann hat die Christin Angela Merkel davon gesprochen, und das finde ich tief beeindruckend, dass sie sagt, ja, vielleicht müssen wir als Christinnen und Christen nicht Angst vor denen haben, die ihren Glauben leben und davon erzählen, sondern wir müssten als Christen unsere Botschaft durch unser Leben einmal nach außen bringen. Vielleicht täte es gut, etwas öfter in die Bibel hineinzuschauen und zu lesen, was denn da an Gottes Wort steht. Und möglicherweise wäre es auch spannend, etwas zu tun, dass ein Aufsatz, den man über ein christliches Fest schreiben lassen würde, eben nicht so eher inhaltsschwach würde, wie er vielleicht in manchen Klassen zu erwarten wäre. Ein guter Rat für uns als Christinnen und Christen. Und die Texte, die der heutige Sonntag uns schenkt, diese Texte, liebe Schwestern, liebe Brüder, können uns helfen, wie wir denn so leben können, dass man diese christliche Botschaft und das Fundament, auf dem wir stehen, durch Taufe und Firmung, wie wir das denn wirklich fruchtbar werden lassen können. Und der erste Blick ist dann die erste Lesung aus dem Buch Exodus, wo uns die 10 Gebote dargestellt werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manche der Älteren werden jetzt eher etwas erschrecken und sagen, uns wurde in unserer Kinderzeit die 10 Gebote eher so als moralische Einengung benannt, was wir alles nicht tun dürfen und was falsch ist und was wir auf jeden Fall meiden müssten. Und manch einer hat im Hinterkopf, dass die 10 Gebote der Beichtspiegel war, und weil so viele Leute zur Beichte gingen damals, die Beichte manchmal nur noch so aussah, dass die einzelnen Nummern benannt wurden und mit Ja und Nein bedacht wurden. 1 Ja, 2 Nein, 3 Nein, 4 Ja und so weiter und so weiter. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser Text ist kein Unfreiheit schaffender Text, sondern dieser Text will uns frei machen für das Leben und die Welt, in der wir eben existieren. Und dann ist es spannend, noch einmal auf die Textstelle zu schauen, die wir eben gehört haben. Sie beginnt damit, dass Gott sich als der Yahweh, als der Ich Bin Da vorstellt. Dieser Gott geht wirklich mit uns und sagt eben diese Gebote als Lebensanker, als Möglichkeiten des Entlanggehens für unser Leben. Und es ist ganz beeindruckend, ich las, dass das wohl auch in der neueren Forschung jetzt scheinbar so eine Überlegung sei, gerade im Exodus Buch ist es so, dass der Adressat der 10 Gebote eben nicht erstmal und außergewöhnlicherweise Mose ist, sondern das ganze Volk. Und damit, liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Botschaft des Ich bin da, des großen Gottes, an das freie Volk, an das befreite Volk, an Gottes Volk hinausgeht. Nichts Einengendes, sondern sehr weit. Und wenn wir als Christinnen und Christen auf dem Fundament unserer älteren Schwestern und Brüder diesen Weg gehen, dann wäre es ja gut und sinnvoll, wenn wir das, was in den 10 Geboten so plakativ benannt wird, wirklich mit Leben füllen in unserem Leben. Und dafür möchte ich gerne an 4 dieser Gebote einmal kurz einen Moment der Aufmerksamkeit hinlenken. Wenn da so sehr schön steht, wir sollen unsere Eltern ehren, dann mögen sich alle aus der Elterngeneration natürlich freuen und sich wünschen, dass ihre Kinder ganz lieb und nett zu ihnen sind. Aber dahinter verbirgt sich auch noch einmal eine gesellschaftlich andere Frage. Kann es denn sein, dass wir unsere Eltern ehren, wenn die Eltern- und Großelterngeneration in unserem eigentlich so reichen Land mit dem Geld, was an Rente überbleibt, nicht gut leben können? Und manchmal überhaupt nicht leben können? Ehren wir denn unsere Eltern, wenn wir erleben müssen, dass in den Pflegeheimen unseres Landes, so gut sie auch immer geführt sein mögen, so wenig Menschen arbeiten und teils so schlecht bezahlt werden, dass da alte Menschen über Stunden nicht betreut werden können mit dem, was sie brauchen, ganz notwendig, oder was sie brauchen, um auch halbwegs gut leben zu können? Ist das dann eine Ehrung der Eltern, wie die Gebote sie uns vorgeben? Oder ein anderes Gebot, wir sollen nicht lügen. Viele sagen, ja, vielleicht mal eine Notlüge, aber wir lügen ja eigentlich nicht. Aber sich dann vor Augen zu führen, dass wir gesellschaftlich in einer Welt leben, in der alle möglichen Leute einfach von Fake News reden und sagen, die lügen, die sagen die Unwahrheit und die Wahrheit überhaupt nicht mehr ernsthaft in den Blick genommen wird. Eine Gesellschaft, in der Menschen Unwahrheiten sagen und wenn sie dann gefragt werden, was das soll, von alternativen Wahrheiten sprechen können und viele, viele Menschen ihnen das abnehmen und sie damit durchgehen lassen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen und du sollst nicht stehlen. Natürlich sagen jetzt alle, natürlich, wer stiehlt denn von uns? Niemand wird das tun. Aber einmal einen Blick über unseren Tellerrand hinaus zu werfen, stehlen wir nicht manchmal andere Wirklichkeiten unserer Welt dadurch, dass wir so leben, wenn wir leben? Dass wir so leben, wie wir leben? Bestehlen wir nicht ärmere Länder dadurch, dass wir einen Standard uns erhalten, in dem möglicherweise Fleisch oder Milch fast billiger ist als Wasser, für wenige Cent oder Euro immer alles zu jeder Zeit da sein kann? Und dann weiter, morden sollen wir auch nicht. Auch da würde jeder sagen, das tun wir nicht. Aber haben unsere Lebenswirklichkeiten nicht manchmal den Tod anderer Menschen, vielleicht manchmal sogar in der Nachbarschaft, aber viel häufiger darüber hinaus, auf der anderen Seite unserer Welt zur Folge? Liebe Schwestern, liebe Brüder, das könnte man jetzt mit den anderen Geboten sicherlich noch mal weiter so durchgehen, aber mir geht es eher darum, einmal aufzurütteln und zu sagen, das ist das Fundament, auf dem wir stehen, an dem man ein Stück unserer Wirklichkeit erkennen kann, wir als Christinnen und Christen wahrnehmbar werden können. Und dann die zweite Lesung, wo der Apostel Paulus eben an dieses bunte Volk der Korinther beziehungsweise an die kleine christliche Gemeinde mitten in ihnen drin schreibt. Und er schreibt letztendlich, wie denn dieses verrückte kleine Völkchen der Christinnen und Christen auf die anderen wirkt. Mancher denkt, die sind bescheuert. Mancher denkt, das muss doch alles bewiesen werden. Aber Paulus sagt etwas Großartiges, was wir neben den 10 Geboten mit hinein in unser gesellschaftliches Leben hineinnehmen können. Er sagt, wir als Christen, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten. Das ist eine echte Herausforderung, ganz viele von uns, selbst von uns als Getauften und Gefirmten, die sich Christinnen und Christen nennen. Zu glauben an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat in all ihrer wunderbaren Vielfältigkeit, das ist das eine. Oder zu glauben, dass es sehr gut war, dass dieser Jesus von Nazareth, indem er so etwas wie einen Paradigmenwechsel geschaffen hat, indem er gesagt hat, Gott liebt nicht nur die Reichen, die Schönen, die Guten, die Erfolgreichen und Tollen, sondern Gott liebt alle Menschen und damit die Wirklichkeit umgekehrt hat und daraus eben ganz wunderbar ableitbar ist, dass wir karitativ und Menschen nah und barmherzig arbeiten und leben sollen, das können ganz viele Menschen wahrnehmen. Aber an Christus zu glauben und diesen zu bekennen, der Gekreuzigte ist, das heißt ja eben, dieses Kreuz wirklich in den Blick zu nehmen, irgendwie wahrzunehmen, dass Gott einer ist, der seinen Sohn, der Mensch geworden ist, hat leiden, sterben und dann auferstehen sehen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heißt eben, dass auf dieser Welt nicht alles abgegolten sein muss, sondern dass in Gottes Wirklichkeit Leben ist, auch bei Menschen, die es in unterschiedlichsten Wirklichkeiten unserer Gesellschaft und unseres Lebens und unserer Welt so schwer haben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, also so aufmerksam für unsere Wurzeln und Fundamente sein, und in unserem Leben das wirksam werden lassen, das ist der Auftrag, den wir mit unserer Taufe und mit unserer Firmung bekommen haben. Gott ist uns nahe, Gott ist den Menschen nahe, Gott liebt die Menschen und das Leben. Und der Tod ist nur ein Wandel hin zum Leben, zu einer Verwandlung. Das Kreuz, es bleibt, davon bin ich überzeugt, eine Zumutung für all die vielen für all die vielen Menschen in dieser Welt, in der wir leben. Aber dieses Kreuz als Zumutung führt auch zum Leben, und zwar aller. Und Gott, der uns den Namen gegeben hat und die Existenz, dieser Gott, der hat wahrlich eine Schwäche für die Schwachen. Amen.